Ich lese uns den Text als Grundlage für die heutige Bibelstunde aus Hiob 29. Dieses Kapitel behandelt den Rückblick, den Hiob auf sein einstiges Glück hat. Und Hiob fuhr fort im Vortrag seiner Sprüche und sagte: O, dass ich wäre wie in den früheren Monaten, wie in den Tagen, als Gott mich behütete, als seine Leuchte über meinem Haupt schien und ich in seinem Licht durch das Dunkel ging, wie ich in den Tagen meiner Mannesreife war, als über meinem Zelt der vertraute Umgang mit Gott waltete, als der Allmächtige noch mit mir war und meine Knechte um mich her, als ich mit meinen Tritten in Milch badete und der Fels neben mir Öl in Strömen ergoss, wenn ich damals zum Tor ging, zur Stadt hinauf und meinen Sitz auf dem Marktplatz aufstellte und mich die Jungen sahen, so verbargen sie sich und die Greise standen auf und blieben stehen. Die Fürsten hörten auf zu reden und legten die Hand auf ihren Mund. Die Stimme der Vornehmen verstummte und ihre Zunge klebte an ihrem Gaumen. Wessen Ohr mich hörte, der pries mich glücklich, und wessen Auge mich sah, der stimmte mir zu. Denn ich rettete den Elenden, der um der Hilfe schrie, und die Weisen, die keinen Helfer hatten. Der Segenswunsch des Verlorenen kam über mich, und ich brachte das Herz der Witwe zum Jauchzen. Die Gerechtigkeit, die ich angelegt hatte, bekleidete mich. Als Talar und Turban dienten mir mein Recht. Ich war das Auge des Blinden und der Fuß des Lahmen. Ich war der Vater des Armen und die Streitsache dessen, den ich nicht kannte, die untersuchte ich. Ich zerbrach die Kinnladen des Frevlers und riss ihm den Raub aus den Zähnen. Und so dachte ich, ich werde in meinem Nest sterben und meine Tage vermehren wie Sand. Meine Wurzel war an Wassern ausgebreitet und der Tau übernachtete auf meinen Zweigen. Meine Ähre erneuerte sich bei mir und mein Bogen verjüngte sich in meiner Hand. Auf mich hörte und wartete man und lauschte stillschweigend auf meinen Rat. Auch meine Rede erfolgte kein Widerspruch und meine Worte träufelten auf sie. Sie harrten auf mich wie auf einen Regen und sperrten ihren Mund auf wie nach einem Spätregen. Ich lächelte ihnen zu, wenn sie kein Zutrauen hatten, und das Licht meines Angesichts konnte sie nicht betrüben. Ich wählte für sie den Weg aus und saß an ihrer Spitze und thronte wie ein König inmitten seiner Schar, wie einer, der die Traurigen tröstete. Ich bete noch. Vater im Himmel, wir möchten dir danken für dieses Zeugnis eines Hiob, von dem wir wissen, wie geprüft er gewesen ist, was über ihn gekommen ist, so ganz unverschuldet. Hab Dank, Herr, dass dieses Wort, diese Worte, diese Kapitel, dieses gesamte Buch uns zur Mahnung und zur Lehre dienen. Danke, dass du uns unterweist in deinem Wort. Wir danken dir, dass wir darin forschen können und dass du in unser Herz hineinreden möchtest. Das möchten wir für diesen Abend auch erbitten, Herr, von dir, dass du zu uns sprichst. Wir möchten dich bitten, dass du Hannes Dobler dazu gebrauchst, dass du ihn dein Mund sein lässt. Danke, dass wir auf dein Wort hören dürfen und dass es uns so in der Mitte dieser Woche wieder neu stärkt und auf den Weg bringt. Und so wollen wir dir allein, unserem König, alle Ehre geben, in dessen Hand unser Leben steht, alles Gelingen und Verderben. Und so beten wir dich an und geben dir jetzt allein alle Ehre. Amen.
Seht ihr ihn? Seht ihr ihn auch vor euch, den Hiob? Wie er morgens hochgeht zur Stadt, durch das Tor oder ja beim Tor seinen Sitz einnimmt, dort, wo früher die Führenden, die Leitenden der Stadt und der Region zusammengekommen sind. Seht ihr, wie seine Mitverantwortlichen still werden, wie sie verstummen, sowohl Junge als auch Alte, wie sie den Mund zuhalten, wie sie Ehrfurcht ihm zeigen, wie sie warten auf die Worte, die er sagt. Seht ihr ihn, mit welchem Charisma, mit welcher Ausstrahlung er da auftritt? Und dann, was er tut, mit welcher Kraft, mit welcher Segenskraft er auftritt und sich um Menschen kümmert, Menschen in den Blick nimmt und hier nicht um Ehre oder Macht oder große Dinge sich kümmert, sondern uns hier ganz klar betont ist, die Kleinen, die Armen, die ungerecht Behandelten, denen Dinge passiert sind, von Rechtsfällen ist die Rede, die zu lösen sind, die verzwickt sind, und von Menschen, die unter die Räder gekommen sind und denen Hiob in einer kraftvollen, in einer segensvollen, wunderbaren Weise zur Hilfe, zur Stütze werden darf, und er so wirksam ist in diesem Tor oder im Marktplatztor, in dieser Umgebung, wo früher eben gerichtet, geherrscht, regiert wurde und von wo aus die Dinge geleitet wurden. Seht ihr auch seine Leidenschaft, seine Liebe zum Detail, wie er über nichts hinweg fegt oder drüber springt, sondern wie er im Detail mit Treue und Detailtreue jedem Ding, vor allem jedem Menschen, hinterhergeht und sich dessen annimmt. Wie er die Menschen sieht, wie er sie angeschaut haben muss, sodass ihr berichtet ist, dass sie zurückschauen und wenn sie in sein Gesicht sehen, ermutigt werden, ihnen Mut, Zuversicht zuspricht und sie wieder gestärkt aus seiner Gegenwart weggehen. Kraftvoll, wirksam, segensbringend, das sind so die Stichworte, die mir hier gekommen sind. Und mir selber, ich weiß nicht, wie es euch geht, ging es dann so, dass ich gedacht habe, wow, Mensch, das ist ein wunderbares Vorbild. Der Hiob in dieser engen Verbundenheit mit Gott, in dieser klaren, stabilen auch und festen Glaubensverwurzelung, in der er steht, wir kommen noch drauf, und dann aber auch mit diesem Radius, mit dieser Wirkens- und mit dieser Schaffenskraft, in der er rausgehen darf und segenbringend wirken darf in seinem Umfeld, ganz praktisch. Ich habe hier mal diese Pyramide wieder mitgebracht, die ich auch in anderen Vorträgen schon gebracht habe, nur so als Gliederungshilfe sozusagen. Oben die an der Spitze Gottes Realität, in der Mitte die Frage unser Herz, unser Sinn, modern gesagt unser Mindset, und unten durch die Baustelle signalisiert unsere Alltagsrealität, unser praktisches Tun in unserem Umfeld, in unserem Beruf, im sozialen Umfeld, in der Familie und so weiter. Und gemäß dieser Gliederung, die soll heute nur so als Gliederungshilfe dienen, wollen wir in drei größeren Blöcken durch den Abend durchgehen und uns dieses Kapitel anschauen. Wir fangen beim Herz, wir fangen beim Mindset, wir fangen in der Mitte an. Wollen dann und da uns um den Glaubenskern sozusagen Hiobs kümmern. Dann wollen wir nach oben gehen, die Nähe Hiobs zu Gott. Und dann in der Reihenfolge jetzt, wie gesagt, so ein bisschen anders, die praktische Realität von Hiob anschauen. Und dann haben wir noch ein kleines Extra, nämlich Ausblick ganz oben in Richtung Zukunft. Soweit mal, wie wir durchgehen wollen. Und wir wollen schauen, was wir heute als Gemeinde, als Glaubende heute vom Hiob vielleicht lernen können und von ihm abschauen, in ganz praktischer Weise. Bevor wir das tun, wird vielleicht jetzt jemand auch sagen, ja, Moment, langsam. Das ist doch ein Kapitel vor dem Hiob seiner Leidensgeschichte. Das brauchen wir doch gar nicht so ernst nehmen. Das ist doch vielleicht so, dass der Hiob eigentlich erst durch seine Leiden die richtige Gotteserkenntnis hatte oder nach seinen Leiden erst den richtigen Glauben hatte. Und wie war es denn vor seinen Leiden? Ist das nicht, was wir hier lesen, Selbstüberschätzung? Dass der Hiob sich hier maßlos vertut und eigentlich eher das Ganze vielleicht auf den einen oder anderen auch überheblich wirkt oder selbstüberschätzend, wenn man die Begriffe, du hast jetzt hier mit Sand in deiner Übersetzung gehabt, die Passage mit diesem Nest und in diesem Sand, da kommt ja an anderen Übersetzungen dieser Phönix aus der Asche, der Vogel aus dem Altertum, der immer wieder, ja, wo alles verbrennt mit seinem Nest und dann steht er wieder auf. Wenn Hiob das hier nimmt, ist das nicht überheblich, da den Phönix aus der Asche zu zitieren? Oder auch diese Passage Gewalt gegen die Übeltäter? Das passt doch irgendwie nicht zusammen. Und wie wollen wir denn Hiob vor seinen Leiden einordnen? Und da springen wir ganz vorne an das, an den Anfang des Buches Hiobs und stellen hier fest, dass dreimal ganz, ganz klar kommt, zum einen in der Überschrift des Buches im allerersten Vers, aber dann auch in der wörtlichen Rede von Gott gegenüber Satan, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob, denn es gibt keinen auf Erden, keinen Mann so wie ihn, der rechtschaffen ist, so rechtschaffen, der redlich ist, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Dreimal in der Einleitung in den ersten beiden Kapiteln des Buches wird Hiob dieses Zeugnis ausgestellt von Gott persönlich, dass er diese Glaubensbausteine, dass er diese Glaubenselemente in seinem Leben hat und Gott gibt ihm dieses Zeugnis. Und deswegen wollen wir dem mal nachgehen zusammen. Ich denke, wir probieren es alle für uns, weil das den Abend uns begleiten wird, nochmal mitzusagen, rechtschaffen und redlich, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Ich habe hier nochmal die Reihenfolge markiert. Lasst uns nochmal gemeinsam die vier Begriffe sagen. Wie Hiob, so rechtschaffen und redlich, der Gott fürchtet und das Böse meidet. War Hiob ohne Sünde? Und sozusagen nur ein Modell, ein theoretisches Modell? Nein, überhaupt nicht. Er hat auch am Ende des Buches Hiobs Sünde bekannt, Buße getan. Wo und wie die lag, dem wollen wir jetzt heute Abend nicht nachgehen. War Hiob ohne Schwierigkeiten, ohne Herausforderungen, ohne Dunkelheit? Nein, wir haben es gelesen in unseren ersten Versen vom Kapitel 29, als ich durch die Finsternis ging. Also Hiob hatte Schwierigkeiten, Hiob hatte schwere Zeiten und Nöte. Hiob war auch in tiefer, dunkler Finsternis, bevor seine Leiden angefangen haben. Und er hatte Versuchung und Sünde auch in seinem Leben. Und deswegen denke ich, umso mehr ist er nicht ein theoretisches Modell fernab, sondern ein Mensch, der gelebt hat im tiefen Glauben mit diesen vier wichtigen Elementen. Und diese vier wichtigen Glaubenselemente, die sind mir auch deswegen so wichtig, weil wir manchmal uns doch fragen, ja, wie könnte mein Glauben noch weiterkommen? Wie könnte sich das irgendwie noch mehr manifestieren? Und sehr oft denken wir dann in die Richtung der Gefühle. Ja, wenn ich Gott mehr erfahren würde, wenn ich Gott mehr spüren würde, wenn ich mehr Wunder oder Gebetserhörungen hätte und wünschen uns solche, ich sage mal, Dinge in diesem emotionalen Raum. Hier wird uns gesagt, hier werden uns ganz konkrete, ganz nüchterne Bausteine auch genannt. Ganz einfache und klare Bausteine. Und deswegen wollen wir denen hier nachgehen und gerade auch den Begriffen, die ja nicht mehr ganz so neudeutsch sind, nochmal nachspüren. Man kann die auch so anordnen, nämlich dass man das Gott fürchtet und das Böse meidet, nebeneinander schreibt und die beiden, die Grundbausteine sind, auf denen sich die anderen Bausteine aufbauen. Wir fangen an mit der Gottesfurcht. Respekt vor dem heiligen, ewigen, souveränen, allmächtigen Gott. Ich denke, dieser Respekt ist auch immer wieder in unserer heutigen Zeit wichtig zu sagen. Gott ist nicht Kumpel oder Nachbar nebenan, sondern der heilige, ewige, vor dem es sich ziemt, zu beugen, ihn anzubeten, die Distanz quasi auf der einen Seite zu spüren, wie groß ist er, wie klein bin ich. Und dann auch rein in unser Leben, habe ich noch geschrieben, hat es mit Akzeptanz zu tun. Mit dieser Akzeptanz nämlich, dass Gott in mein Leben reinwirken darf. Er ist so souverän, so groß, ich so klein, dass er die Macht, die Kraft und das Recht hat, in mein Leben reinzuwirken. Im Neuen Testament oft auch mit diesem Begriff der Sanftmut, den wir auch oft nicht verstehen, gemeint. Sich unterordnen unter Gottes Führung, unter Gottes Reden, ihn akzeptieren in seinem souveränen Handeln an meinem Leben und in meinem Leben. Ton, Töpfer, auch diese Bilder werden da gebraucht. Und dann eben die Anbetung, ihn in seiner Allmacht, in seiner Größe zu anbeten. Das Böse meiden, hier haben wir eine klare Distanzierung, und zwar eine maximale Distanzierung beim Hiob drin. Nicht irgendwie in der Grauzone schauen, wie weit kann ich noch gehen, um nicht mich von Gott wegzulösen, sondern andersrum, maximaler Abstand von allem, was Gott nicht gefallen, was ihm nicht gemäß seinem Wort ist und was mich von ihm abbringen würde. Maximaler Abstand oder auch Vorsorge, vorsorglicher Abstand. Oder aktiver Abstand, aktive Abgrenzung von Bösem, von Sünde und von allem, was Gott wehtun könnte und was meine Beziehung zu ihm trüben könnte. Recht schaffen, diesen Baustein setzen wir jetzt da oben drauf, auf das Handeln sozusagen. Hier in diesem Recht schaffen steckt dieses Handeln, dieses Tun drin, nämlich in einer geradlinigen, in einer zusammenhängenden Kohärenz zwischen dem, was ich glaube, was ich denke, was ich rede, was ich tue. Oft wird auch der Begriff dieses geradlinigen, einen geraden Weg genannt. Also in dieser geraden Linie aus dem, was ich glaube und wie ich mit Gott verbunden bin, das Richtige, das Gute und das Wahre tun. Das ist auch das Handeln, das Umsetzen im Leben. Und dann haben wir noch diesen Begriff des redlich, das auch übersetzt werden kann mit ungeteilt oder rein. Da sind wir jetzt in der Herzensmitte, nämlich die innige Gottesbeziehung. Die innige, liebesvolle Einheit mit ihm. Und wir sehen, wenn wir das hier wieder übereinander setzen, Gottesfurcht, das Anerkennen und Sehen der Distanz und des Abstands auf der einen Seite, der große Gott hier und ich, der Kleine, da. Und auf der anderen Seite das ungeteilte, das reine Herz, das weiß, es darf zu ihm kommen, es darf eins mit ihm sein, es darf gereinigt und geheiligt sein durch Jesus Christus. Und dann sind wir hier bei der Nähe zu Gott und bei dieser intensiven Gemeinschaft mit Gott. Man könnte neutestamentlich, für alle, die jetzt vielleicht sagen, oh, wir kommen hier in ein Handeln rein oder in einen moralischen Zwang, was sollten wir denn tun oder was müssen wir denn machen? Nein, also ich habe es mal hier noch so dargestellt, selbstverständlich auf dem Grund und auf dem Fundament Jesus Christus, der das Fundament ist und der einzige Grund und Grundbaustein, außerdem Grund, den es keinen anderen gibt sozusagen. Also ich sage es nochmal von vorne, dass ich es richtig kriege. 1. Korinther 3, Vers 11. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, Jesus Christus. Und auf dieser Grundlage, denke ich, ist auch Hiob gestanden, weil er auch anerkennt und weiß, ich brauche einen Erlöser, ich brauche den Löser. Und es war keine moralische Religion, diese vier Bausteine oben, sondern auf dieser Grundlage der Rettung und der Erlösung, die nur von Gott als Grundlage gelegt werden kann. Grund und Fundament, neutestamentlich gesehen, Jesus Christus, ganz klar. Um den Bogen jetzt auch nochmal zu spannen für diejenigen, die fragen, oh, wo finden wir denn das im Neuen Testament oder wie neutestamentlich kann denn Hiob überhaupt sein, habe ich mal Verse rausgegriffen, zum Beispiel aus dem Jakobus. Jakobus 4, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Unterwerft euch nun Gott. Und ich habe hier das Label dran gemacht, Gott fürchten. Da haben wir den Baustein. Widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Böses meiden, dieser Baustein. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Das können wir nur durch dieses reine, ungeteilte Herz und auch gereinigte Herz selbstverständlich. Und säubert ihr Hände, ihr Sünder, da sind wir im Handeln drin und da habe ich dieses Label des Rechtschaffens hingemacht. Also wir sehen, diese Bausteine, diese Elemente können wir relativ klar und im Zusammenhang auch an Stellen im Neuen Testament finden. Und Jakobus geht sogar noch weiter, reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen, ihr Doppelherzigen, also hier jetzt im Gegenteil zu dem ungeteilten Herz, fühlt euer Elend und trauert und weint, demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Da sind wir wieder bei der Gottesfurcht. Also fast eins zu eins diese Bausteine, die hier im Jakobus vorkommen. Oder auch in Hebräer 10, Grundlage, Fundament, ein anderes kann nicht gelegt werden, Jesus Christus. Da wir nun durch das Blut Jesu Christi Freimütigkeit haben zum Eintritt, die Grundlage ist da, das Geschenk ist gegeben, die Gnade ist da, aber darauf aufbauend, lasst uns jetzt auch aktiv werden sozusagen, mit wahrhaftigem Herzen hinzutreten, in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Und ihr ahnt schon, wahrhaftige Herz, das ungeteilte Herz, in voller Gewissheit des Glaubens, Gottes Furcht habe ich jetzt damals dazu geschrieben, die Herzen besprengt, beides in dem Abstand vom Bösen, aber auch in diesem reinen Herz wieder und eben den Leib, wenn wir den so nehmen, als Symbol für unser Tätigwerden, hier dieses Label des Rechtschaffenens. Also auch hier diese schöne, wunderbare Linie. Und wenn wir es noch konkreter nehmen für die Praxis unseres Lebens mit Gott, am Beispiel des Gebets. Nochmal zwei neutestamentliche Beispiele, wo wir genau diese Linien, diese vier Glaubenselemente finden. Wir gehen nochmal in den Jakobus. Denn ein Zweifler, da ist es jetzt im Negativen gesagt, ein Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind hin und her bewegt wird. Und jener Mensch denke nicht, dass er vom Herrn etwas empfangen werde. Ist er doch ein wankelmütiger, alter Begriff, doppelherziger, hier jetzt wieder im Gegenzug zu dem, also konträr, das ist ja als negativ ausgedrückt, zum ungeteilten reinen Herzen. Und der Mensch, der hin und her geweht wird vom Wind und deswegen auch sein Gebet von Gott nicht erhört wird, ist auch unbeständig in allen seinen Wegen. Und da haben wir wieder das Gegenteil zu diesem rechtschaffenen, klaren Tun in der Linie des Glaubens. Negativ formuliert, wir haben es beim Johannes auch nochmal zum Thema Gebet und Gebetserhörung. Auch hier wieder die Grundlage für alle, die Angst haben, man könnte in einen Tun-Mechanismus reinkommen. Die Grundlage ist gelegt und wenn unser Herz uns verdammt, dann wissen wir, dass Gott größer ist als unser Herz. Der Satz kommt hier vorne weg, den habe ich hier nicht mit aufgeschrieben. Und dann geht es eben weiter, Geliebte, wenn uns unser Herz nicht verurteilt, das ungeteilte, reine Herz, Und es verurteilt uns auch nicht, weil wir dann ein gutes Gewissen haben können, weil wir Abstand vom Bösen haben. Und nochmal, Johannes, Geliebte, wenn uns unser Herz nicht verurteilt, haben wir Freimütigkeit zu Gott. Und was wir bitten, empfangen wir von ihm. Was für eine Glaubensgewissheit und eine Gewissheit zum Thema Gebetserhörungen. Und dann wieder hinten dran gehängt, weil wir seine Gebote halten und das vor ihm Wohlgefällige tun. Ganz einfach und ganz klar. Und da haben wir wieder das Rechtschaffen-Element dabei. Also so sehen wir eine wunderbare Brücke von diesen vier Glaubenselementen, die wir beim Hiob gesehen haben, in das Neue Testament rein. Wenn wir die zusammenpacken, diese vier Begriffe, dann steht für mich da auch ein Begriff, ein heutiger Begriff der Integrität darüber. Dass nämlich diese Aspekte des Glaubens beim Hiob eine Einheit bilden, Integrität. Es geht jetzt nicht um eine moralische Unbescholtenheit, wie oft Integrität verwendet wird, sondern integer heißt ganz sein, heil sein, abgerundet sein. Und in diesem Sinne ist die Integrität jetzt eine wunderbare ein Zusammenhängen, wie wir es schon erwähnt haben, dass beim Hiob Glauben, Denken, Reden, Handeln eine Linie, eine Einheit sind. Dass bei ihm in seiner Person alles in sich vereint ist und er in sich auch ganz ist. Vollkommen, Fragezeichen, wir kommen gleich nochmal drauf, ganz und heil, man könnte auch da wieder modern sagen, authentisch oder stimmig, die Dinge passen zueinander. Das, was er glaubt von Gott, das setzt sich um in seinem Leben. Das, was er in der Vertrauensbeziehung zu Gott lebt, spiegelt sich wieder in seinem Abstand vom Bösen. Das, was er denkt, das redet er auch. Alles bildet eine integre, eine ganze stimmige Einheit. Und nicht nur in sich selbst, sondern gemäß 5. Mose 18, eine wunderbare Stelle, die mir immer wieder sehr wichtig ist. Du sollst ganz sein mit dem Herrn, deinem Gott. Und da finden wir das auch wieder, eine Ganzheit, eine Einheit, ein Einssein. Siehe auch Johannes 17, das Gebet Jesu. Ich will, dass sie eins sind, nicht die Denominationen und irgendwie Haya Popaya Harmonie, sondern eins sein, so wie ich mit dem Vater eins bin, so nimmt Jesus uns rein in seine Einheit und wir dürfen eins sein, ganz sein mit ihm. Und das ist jetzt mit dieser Integrität gemeint, wenn ich das hier als Überschrift drüber schreibe. Im Gleichklang, im Gleichschritt, im Einklang mit Gott sein. Und jetzt interessanterweise, die Frau vom Hiob, die nimmt genau diesen Begriff der Integrität, sage ich jetzt, auf. Hiob 2, Vers 9 sagt sie, hältst du noch fest an deiner Integrität, sage ich jetzt, an deiner Vollkommenheit, steht in der Elberfelder Übersetzung. Und ich denke, da ist genau dieses gemeint, diese Kohärenz, dieses Zusammenhängen dieser vier Aspekte und dass Hiob da im Reinen mit sich, im Reinen mit Gott war und das eine wunderbare Einheit dargestellt hat. Und dieses Ganzsein, Ungeteiltsein mit Gott, in Gott alles haben, hat Hiob, denke ich, so verinnerlicht vor seinen Leiden, dass Gott ihm alles war. Dass er nicht an seinem Reichtum, an seiner Gesundheit, an seinem Leben, an seiner Familie gehängt ist. Und nur aus dieser Einheit, aus dieser intensiven Nähe zu Gott, dann als die schlimmen Dinge passiert sind, zwei Dinge tut. Hiob stand auf, zerriss sein Obergewand, schor sein Haupt, fiel nieder auf die Erde und betete an. Was für ein wunderbarer Vers. Und dann weiter eben, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Ich denke, hier ist wirklich wichtig festzuhalten, dass so wie wir jetzt Hiob hier verstehen und sehen, dass er nicht aus Zwang durch die Leiden und die Schicksalsschläge gezwungen wurde, jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, als mich an Gott zu hängen, sondern andersrum, weil er in dieser intensiven, innigen Gottesnähe und Beziehung war, ist dann das ganz selbstverständlich in ihm, mit ihm passiert, dass er nach diesen Hiobsbotschaften niederfällt, anbetet und diesen bekannten Vers sagt und damit bezeugt, Gott ist mir alles und vor meinen Leiden, vor den Schicksalsschlägen habe ich auch so in dieser Intensität, in dieser Nähe, in dieser engen Verbindung mit Gott gelebt und nur daraus kann er jetzt den Schritt sagen, also der Herr hat es gegeben, er hat es genommen, aber er sei gelobt, sein Name sei gepriesen. Wir springen jetzt wieder zurück zum Hiob 29. Die ersten Verse haben wir gehört. Ich wiederhole es nochmal kurz, wo Hiob sagt, oh, dass ich wäre wie in den früheren Monaten, wie in den Tagen, da Gott mich behütete. Als seine Leuchte über meinem Haupt schien, als ich bei seinem Licht durch die Finsternis ging, es gab finstere Zeiten, haben wir festgehalten, wie ich war in den Tagen meiner Jugend, als Gottes Zelt, als über meinem Zelt Gottes Rat waltete und als der Allmächtige noch mit mir war. Meine Söhne mich umgaben, meine Schritte sich in Dickmilch badeten und der Fels neben mir Bäche von Öl ausgoss. Erinnert uns das nicht an den aaronitischen Segen, der dann später kommt? Der Herr segne dich, behüte dich, lasse sein Angesicht leuchten über dir, sei dir gnädig. Wunderbar, wie das hier drin steckt und mit welcher Gewissheit, mit welcher Klarheit, mit welchem Bewusstsein Hiob sich Gottes Segen, Gottes Nähe, Gottes Schutz, Gottes Schirm bewusst ist. Und die israelischen Zeichen, die sichtbaren Zeichen, die äußeren Zeichen des Segens, Öl, Milch, Kinder, Söhne, das sind die Kennzeichen, die zeigen, aus welcher Fülle, aus welchem Reichtum Hiob in der Gottesnähe geschöpft hat. Und nicht nur im Äußeren, sondern eben auch im Geistlichen gesehen. Der Vers, als Gottes Rat über meinem Zelt waltete, ist mir ganz besonders wichtig. Wir denken immer wieder, wenn wir über den Rat Gottes nachdenken, dass er uns berät. Wo soll ich hingehen? Welche Wege soll ich gehen? Wo willst du mich hinsetzen oder gebrauchen? Gott berät mich über mein Leben. Und seine Weisheit ist da natürlich sehr, sehr wichtig und sehr essentiell für uns. Aber der Ratschluss Gottes geht auch in die andere Richtung. Der Rat Gottes, und das sehen wir hier ein bisschen angedeutet, bindet seine Kinder ein in seinen innersten Zirkel. Unser Gott ist sich nicht zu schade, nicht zu groß, uns, wenn wir durch Jesus Christus geheiligt, gereinigt sind, so einzubinden in seinen innersten Zirkel, in sein allerinnerstes Ich. Wir haben es gerade gehabt, Johannes 17 zum Beispiel, dass wir tatsächlich auch eingebunden werden in seine Pläne. dass wir ihn beraten, das wäre sicher ein Stück weit zum weit aus dem Fenster gelehnt, aber wir schauen mal rein und sehen hier zum Beispiel, wo das in diese Richtung geht. Beim Abraham zum Beispiel, sollte ich vor Abraham verbergen, was ich tun will? Gott will Sodom und Gomorra verderben und sagt, mein Sohn, mein Kind, mein engster Vertrauter Abraham, den kann ich doch nicht uninformiert lassen. Den binde ich ein in meine Pläne, in meinen Ratschluss. Mose als alttestamentliches Beispiel, der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, ich sag mal auf Augenhöhe, in Klammer, man wagt sich so kaum zu sagen, aber von Angesicht zu Angesicht wie mit einem Freunde. Welche Nähe, welche Innigkeit, welches Vertrauen von Gott in unsere Richtung ist auch da. Welcher Vertrauensvorschuss sozusagen. Oder Psalm 103, der Herr hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein tun. Er hat sie vorher eingebunden. Er hat sie vorher informiert, in seine Ratschlüsse mit eingebunden, in seinen Plan eingeweiht. Und noch ein bisschen klarer und noch Richtung aus dem Fenster gelehnt, aber so steht es in der Bibel, Psalm 25, der Herr zieht ins Vertrauen diejenigen, die ihn fürchten. Kleine Nebenbemerkung, fürchten, nochmal fett geschrieben, die Gottesfurcht. Sprüche 3, Vers 32, auch wieder ein Wort, die Aufrichtigen, fett geschrieben, mit dem klaren Herz und dem rechtschaffenen Tun. Mit den Aufrichtigen hält er seinen Rat. Er bindet seine Kinder ein in seinen Ratschluss. Und dann 1. Korinther 2, Vers 9 und 10, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, hat Gott, und was in keines Menschen Herz gekommen ist, hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Da sind wir wieder beim ungeteilten, gottliebenden Herzen. Uns aber hat es Gott geoffenbart durch den Geist und jetzt auch wieder festhalten. Man traut sich's kaum auszusprechen, aber es steht da, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen der Gottheit, die Tiefen Gottes. So weit, so tief, so intensiv, so ernst nimmt Gott die Beziehung mit seinen Kindern, dass er sie so eng reinnimmt in seinen innersten Zirkel, in seinen engsten Vertrautenkreis, in seinen Ratschluss, in seinen Rat und wir da als Kinder Gottes mit ganz im Herzen Gottes sein dürfen. Welche wunderbare Nähe und Intensität, welches Riesengeschenk. Und in diesem Einssein mit ihm dürfen wir dann ihn auch repräsentieren, dürfen wir ihn in uns wachsen lassen und nach außen, Gott repräsentieren. Sehen wir ihn vor uns? Sehen wir, jetzt muss ich gucken, wo ich hier schalte, nein, noch nicht. Kann auch hier dunkel machen. Sehen wir ihn vor uns? Wir denken nochmal an den Anfang, was wir gelesen haben. Sehen wir ihn vor uns, wie er dasteht, alle Augen ihn bewundern, alle warten auf sein Wort der Gnade aus seinem Mund, wie er den Armen gute Botschaft verkündigt, wie er Gefangene befreit, wie er Ungerecht Behandelte aufrichtet, wie er Entmutigte ermutigt. Sehen wir ihn vor uns, wie er Blinde sehend macht, wie er Lahme gehend macht, wie er Tote auferweckt? Sehen wir Jesus vor uns? Und sehen wir, ich weiß jetzt nicht, ob man das lesen kann hier, es dürft ihr gerne mitnehmen als Tabelle, wie wir ganz parallel jetzt sehen dürfen, wie das, was wir vom Hiob gelesen haben, er zu einem Repräsentant in dieser innigen Einheit und Verbindung mit Jesus, zum Repräsentant, zum Darsteller, zum Vertreter Jesus wird. Seht ihr fast wortwörtlich, wie das, was wir in Hiob 29 gelesen haben, ging ich durch das Tor in die Stadt hinauf, sahen mich die jungen Männer, verbargen sie ihre Augen und Mund vor mir, sie warteten auf mein Wort, hörte mich ein Ohr, pries es mich glücklich und so weiter. Und jetzt springe ich in Lukas 4, nur um es anzudeuten. Da er das Buch zugerollt hatte, gab er es dem Diener zurück, setzte sich. Aller Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er fing aber an, zu ihnen zu reden und zu sagen, heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Und alle gaben ihm Zeugnis und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund gingen. Weiter in Lukas 4, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Rücksprung Hiob 29, die ersten Verse. Sein Licht, seine Leuchte über mir. Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen, Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen, ein Gnadenjahr des Herrn. Und die Zeit reicht uns nicht. Und ich möchte euch das sehr, sehr gerne als Arbeitsmaterial mitgeben. Ich habe es so im Prinzip spaltenweise nebeneinander geschrieben. Links runter, besser ist, wenn man es auf DIN A30 ausdruckt. Man kann es sich auch schicken lassen. Wir haben es jetzt hier nur in DIN A4, aber mit Brille kann man es lesen. Links runter nochmal das Kapitel Hiob 29. Und rechts die Spalte, die fast wortwörtlichen Parallelen zu Jesus, wie im Neuen Testament von Jesus berichtet wird, was er tut und wie wir jetzt erkennen dürfen, wie der Hiob zu einem Abbild oder einem vorausschauenden Abbild auf Jesus werden durfte. Welche Innigkeit, welches Wunder, dass Gott mit dem Hiob so einzig gemacht hat, sodass Hiob jetzt zu einem Repräsentant, einem Abbild, einem vorausschauenden Abbild auf Jesus werden darf. Und wir lesen dann, oder haben Sie ja gelesen, die Verse 24 und 25. Ich wählte für Sie den Weg aus und saß als Haupt und thronte wie ein König unter der Kriegsschar, wie einer, der Trauernde tröstet. Ich thronte wie ein König. Merkt ihr die Parallele? Wie wunderbar. Hiob schon da, in seinem Regieren, nicht ein Despot, ein Autokrat, ein Mächtiger, der seine Macht ausnutzt mit Gewalt, so wie die Herren dieser Welt und die Könige dieser Welt, sondern wie diese Stellenbeschreibung eines Königs, so würde ich jetzt Hiob 29 nennen, diese Stellenbeschreibung eines Königs, durchläuft und der Hiob zum Schluss sagen kann, wie ein König, und wir da sogar dann noch vollends drauf gestoßen werden, wie die Parallele zu Jesus ist. Er, der König, der auch nicht mit Gewalt regiert, sondern der sanftmütig, demütig, der in Liebe kommt, und all das, was wir am Anfang über Hiob gesagt hatten, können wir ja noch viel, viel mehr über den König Jesus sagen. Und dass das jetzt nicht nur hier die Parallele ist, sondern es noch weitergeht, habe ich euch noch eine Spalte oder ihr müsst noch eine Spalte neben dran machen, nämlich den Psalm 72. Schreibt euch das noch mit auf, das habe ich jetzt, glaube ich, hier nirgends mit drauf. Psalm 72 ist der Einweihungs-, ich weiß nicht, wie man genau sagt, Intronisierungspsalm für den Salomo. Und wir können auch wieder den ganzen Psalm 72 fast genau, ein bisschen in der Reihenfolge vertauscht, aber fast genau die Spalte vom Hiob 29 daneben legen und sehen, wie die Stellenbeschreibung für einen König da beim Salomo hier im Hiob 29 drinsteckt und wie wir das als Vorbild und dann in der Krönung sehen eben bei Jesus. Welche Herrlichkeit steckt da drin, dass wir auch jetzt für uns vielleicht fragen dürfen, was hat das jetzt für eine Wirkung auf mich? Was bewirkt es mit mir? Und ich habe zuallererst mal, ich habe es schon am Anfang gesagt, Freude und Motivation. Wenn ich jetzt hier im Hiob 29 die Stellenbeschreibung für einen König sehe und Hiob, wie er mit Jesus eins werden darf, dann freut mich das ungemein. Und für uns dürfen wir das auch so nehmen. Neutestamentlich können wir jetzt überall durchgehen, wie wir eins werden dürfen mit ihm, wie wir ihn repräsentieren dürfen, wie wir verschmelzen dürfen in der Einheit mit Jesus und dann eben auch im ganz, ganz praktischen Tun unseres Alltags königliche Dienste tun dürfen, wenn wir an Mitmenschen, an Glaubensgeschwistern Gutes tun. Lasst uns aber Gutes tun und das nicht vergessen. Und am allermeisten an den Glaubensgenossen. Wenn wir mit Menschen zu tun haben und dienend, seelsorgerlich, liebend mit ihnen umgehen, ihnen begegnen, dann dürfen wir hier dahinter sehen, wow, da passt diese Stellenbeschreibung der Königskinder. Jesus hat so gewirkt, Hiob hat so gewirkt, Salomo wollte so reingehen in sein Königtum. Wir dürfen uns damit reinhängen. Welch eine wunderbare Herrlichkeit, diese Stellenbeschreibung für Könige zu sehen. Und jetzt mag das vielleicht auch nochmal eine gewisse Korrektur sein in der Wirkung für uns, vielleicht in der Perspektive, wie wir Wachstum im Glauben für uns definieren oder sehen. Wenn wir diesen Begriff manchmal so nehmen und sagen, ja, wir dürfen Jesus ähnlich werden. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, ob man da manchmal denkt, ja, ich müsste mehr strahlen, es müsste mehr Leuchtkraft rüberkommen, meinen Heiligenschein sollte man besser sehen oder wie auch immer. Auch wieder so ein bisschen auf dieser emotionalen Ebene. Ich möchte Jesus ähnlich werden. Aber was heißt denn das? Ich denke, hier haben wir eine ganz, ganz wunderbare praktische Anleitung im Tun, im dienenden Tun an anderen Menschen. Darf sich dieses Jesus ähnlich werden, gemäß dieser Stellenbeschreibung für Könige realisieren? Korrektur meiner Erwartungshaltung, vielleicht auch Korrektur meiner Ziele, dass ich vielleicht viel stärker auf Vergnügen, Freizeit, Urlaub, Internet, Netflix oder sonst was alles programmiert bin, strebe dahin, ja, mich entwickeln will oder sage, da will ich was tun und machen und wir aber merken, ja, Moment mal, wo hat denn das mit dieser königlichen Jobbeschreibung zu tun? Wie viel hat Hiob im Internet gesurft? Wie viel Urlaub hatte Hiob? Wie viel Freizeit hatte Hiob? Oder hatte er ein Hobby? Da könnte man vielleicht weiter Fragen stellen. Aber einfach auch nochmal zur Anregung. Wo geht meine Zielrichtung hin, wenn ich denke, ich würde gern Jesus ähnlicher werden? Hier haben wir ganz praktische, ganz konkrete Dinge, dienend mit Menschen, fasse ich so mal zusammen, umzugehen. Dann sind wir in dieser Spur. Und der ein oder andere wird vielleicht sich umgucken und sagen, wo sind denn die Menschen an und mit denen ich handeln kann, wo ich interagieren kann? Ich habe ganz die Kontakte verloren oder vor lauter Social Media die echten Menschen aus dem Blick verloren. Mag ja auch sein, vielleicht ist es auch hier für den ein oder anderen nochmal eine Justage, eine neue Orientierung nach Menschen und die Situationen, wo Gott uns reinstellt, Ausschau zu halten, da wirksam zu werden, gemäß dieser Stellenbeschreibung für Könige. Und für die anderen mag es vielleicht in der Wirkung so sein, dass sie bisher gesagt haben, Mensch, ich mache so niedrige Dienste, die niemand bemerkt. Im Altersheim, mit Kindern, mit Kranken, im Krankenhaus oder wo auch immer, auch hier in den Putzdiensten oder Hausdiensten oder ganz woanders und niemand sieht's und niemand bemerkt's. Doch unser Herr sieht's, wenn wir gemäß dieser Stellenbeschreibung für Könige unterwegs sind und diese Dienste an anderen Menschen für und mit ihm tun. Und dann dürfen wir auch da wieder eine ganz wunderbare Bestätigung haben. Stellenbeschreibung für Könige, das ist es, was ich tue. Auch wenn ich hier niedrige, unscheinbare, unsichtbare Dinge vielleicht tue. Sehen wir sie vor uns? Sehen wir die Kinder Gottes vor uns, die zum letzten Mal endgültig durch das Tor zur Stadt hinaufgehen, zur großen himmlischen Stadt durch das Tor hinaufgehen? Sehen wir die Kinder Gottes, deren Offenbarung zusammen mit ihrem Herrn sehnlichst erwartet wird von der ganzen Kreatur und Schöpfung? Alle werden ihn sehen und werden die Kinder und Königskinder, die mit ihm kommen, sehen und bewundern und warten, was sie zu sagen und was sie zu tun haben. Die Schöpfung wartet auf diesen Zeitpunkt, die ganze Kreatur wartet auf diesen großen Zeitpunkt, wenn die Kinder Gottes das letzte Mal durch das Tor zur Stadt hinaufgegangen sind, mit dem Herrn und Haupt vereinigt werden und dann wieder runterkommen, um sichtbar bewundert zu werden von all den anderen, die dann sehen, das sind die Königskinder zusammen mit ihrem Haupt, mit ihrem Haupt zusammen, der König sozusagen. Wenn dann die Heiligen das Königreich in Besitz nehmen werden, alle Herrschaft und alle Reiche und alle Mächte dieser Herrschaft untergeordnet werden und, wie Paulus den Korinthern dann auch sagt, wir Kinder Gottes, die mit ihrem Haupt dann vereinigt sind, richten werden, herrschen und regieren werden und sogar richten werden über Engel und Mächte, sehen wir, wie sie auch gegen das Böse, gegen das Unrecht vorgehen werden, nämlich den Antichristen stürzen und das Böse beseitigen, zusammen mit Jesus, wie die Gemeinde, wie die Kinder Gottes als Könige und Priester Städte und Reiche und Regionen bekommen. Siehe Lukas 19, du guter und treuer Knecht, ich will dich über so und so viele Städte und Regionen setzen. Sehen wir uns als Kinder Gottes, dass wir einmal auch da reinkommen werden, dass wir jetzt schon im Geist mit ihm vereinigt sind, dass wir aber dann sichtbar mit ihm die Königsherrschaft antreten werden und zwar auf seiner Seite, auf der Königsseite. Und dass jetzt diese Stellenbeschreibung für Könige nochmal zu durchlaufen ist und wir die linke Spalte Hiob 19 wieder als Leitlinie nehmen und durchdeklinieren, wie klar und parallel in vielen, vielen Stellen im Neuen Testament diese Stellenbeschreibung für Könige auch für uns, seine Kinder, gilt. Ich habe es nur angedeutet und wir können es hier nur skizzenhaft durchgehen. In welchen vielen Facetten das Richten, das Herrschen, das Regieren über Reiche und über Mächte, über Zeitalter hinweg passieren wird. Die Größe, die Weite, die Dauer, ich glaube, da verschwimmt auch viel in der Bibel und das wollen wir auch heute überhaupt nicht durchdeklinieren oder das ist auch nicht der Zweck jetzt, das anzuregen, was ist im tausendjährigen Reich, was kommt danach und nochmal danach. Aber jetzt mal ganz global gesagt heißt es, wir werden mit ihm regieren als Könige. Es werden Throne aufgestellt, es werden Gerichtsverfahren laufen und diejenigen, die mit Jesus zu dieser Königsherrschaft gehören, mit ihm regieren werden, werden dann nicht vom Tresen, wie heißt es beim Richter, weiß ich jetzt nicht, der Tisch, an dem ein Richter sitzt und dann mit dem Hammer draufhaut, also jeglicher Jurist möge mir verzeihen, wenn ich jetzt die falschen Begriffe wähle, dass dieses Richten und Regieren nicht mit dem Hammer auf den Tisch sein wird, sondern vielmehr in diesem Charakter, in dieser Spur, dieser Königsherrschaft, dieser Stellenbeschreibung für Könige, die wir hier gesehen haben. Dass nämlich auch da jeder Mensch nochmal in Erscheinung treten wird, jeder Rechtsfall aufgenommen werden wird, jedes unnütze Wort, das geredet worden ist, auf den Tisch kommen wird. Jede Ungerechtigkeit, jede Bosheit, jedes Leid, jede Not auf der Täterseite, aber auch auf der Opferseite. Diese Gerichtsverfahren und Prozesse, ich glaube, wir können uns das gar nicht vorstellen. Das wird nicht auf einen Schlag mit dem Hammer zack erledigt sein, sondern diese Spur, diese Beschreibung der Königsherrschaft, wie wir sie beim Hiob gesehen haben, im Charakter bei Jesus gesehen haben, bei Salomo gesehen haben, das finden wir jetzt an vielen Stellen auch rübergezogen in Richtung Gemeinde, wenn die Kinder Gottes mit ihrem Hauptverein sind, die Königsherrschaft antreten werden und dann über Äonen und Regionen und Dimensionen wieder Menschen ins Visier genommen werden und Details von Leben und Lebenssituationen wieder vorkommen werden, sodass am Schluss kein Geschöpf sagen können wird, ich bin ungerecht behandelt worden. Und es wird gleichzeitig auch kein Geschöpf sagen können werden, ich bin nicht begnadigt und ich bin nicht geliebt worden. Beides wird gelten. Da gehen wir jetzt sozusagen schon ganz, ganz weit raus. Wir sehen es skizzenhaft angedeutet an vielen Stellen in der Bibel. Ich habe es für euch quasi mal angefangen und hier drüber geschrieben, ich in Christus und ich mit Christus. Und bin mal gespannt, ob es euch genauso geht, wie viele Parallelen wir auch hier zu Hiob 29, zu Jesus, zu Salomo, Psalm 72 und dann eben für Gemeinde jetzt, aber dann auch Gemeinde perspektivisch in Richtung Zukunft hier angedeutet sehen können. In der Einheit mit Christus, in dem Einssein mit ihm dürfen wir dann in diese Richtung dann schreiten. Können wir vom Hiob lernen? Heute als neutestamentliche Gemeinde? Ich denke, ja, die Bausteine im Herzen seines Glaubens, sein Glaubenskern, rechtschaffen, ungeteiltes Herz, Gott fürchten, das Böse meiden, sein innerstes Zentrum, was ihn ausgemacht hat. Und oben die intensive, wunderbare Nähe zu Gott, die er ganz selbstverständlich, die er ganz klar und bewusst für sich in Anspruch genommen hat und genossen hat sozusagen. Und dann auf der unteren Ebene sein praktisches Tun im Umgang mit Menschen, im Umgang mit jedem einzelnen Fall und jeder kleinen Situation der Armen, der Schwachen, der Mutlosen, der Entmutigten, so wie Jesus. Wir beten zusammen und beten dich an, Herr Jesus Christus. Wie wunderbar königlich, wie wunderbar demütig handelst du an uns und hast du gehandelt an uns. Du hast dich erniedrigt und warst nicht ein despotischer Herrscher, sondern du hast dich um die Menschenherzen gekümmert, um jedes Einzelne. Herr Jesus Christus, du hast dich auch um mein Herz gekümmert, du hast dich um unser Herz gekümmert, du hast uns aus der Finsternis, der Macht der Finsternis und der Sünde befreit und in dein wunderbares Licht gestellt. Und in diesem wunderbaren Licht dürfen wir dir begegnen, gereinigt, geheiligt, gerechtfertigt, dürfen dir nahen, dürfen dir freimütig, dürfen mit Mut und Zuversicht dir, dem Heiligen, dem Ewigen nahen, in deine Gegenwart kommen, jeden Tag und immer wieder neu. Danke, Herr, dass wir in deiner wunderbaren Gegenwart leben dürfen, wie der Hiob, unter deinem Licht, unter deinem Segen, unter deinem Schirm und Schutz und unter deinem wunderbaren Kraftfeld. Und danke, lieber Herr, dass du uns auch schenken magst, dass wir in unserem Leben das realisieren, umsetzen, im praktischen, gehorsamen Tun in unserem Leben. Da, wo du uns Werke des Glaubens vor die Füße legst, Menschen zu begegnen, dich wiederzuspiegeln, dein Wesen, deine Liebe, deine Herrlichkeit weiterzugeben und Menschen so zu berühren durch deine Gnade. Deine Liebe weiterzugeben den Menschen, sodass auch sie, Herr, zu dir umkehren mögen, dich finden mögen und eingebaut werden in deine Herrlichkeit, in deinen Plan. Herr, gebrauche du uns und segne du uns. Du bist wunderbar mit uns und wir beten dich an. Amen.